mich erstmal ein bisschen zurechtfinden auf der Bühne hier. Muss man den Klicker noch irgendwo anmachen oder funktioniert das direkt? Perfekt. Von Jesus reden, einladend leben. Was ich vorhin vergessen habe, von mir zu erzählen, ist, dass ich auch eine Verlobte habe und wir im Sommer heiraten werden, im August. Dementsprechend kenne ich dieses ganze Thema Leute einladen und wie heikel das Ganze auch ist, recht gut. Man überlegt, okay, wen lädt man überhaupt alles ein? Was ist jetzt die Hochzeit genau? Sagt man da einen, okay, das ist das Fest, um zu sagen, eigentlich will ich eine gute Verbindung mit dir haben? Oder sagt man, na okay, ich lade jetzt dir einen mit, den ich gerade eben eine gute Verbindung habe. Wen lädt man zur Trauung ein? Wen lädt man zur großen Feier ein, wo man ja auch einen begrenzten Platz hat mit Sitzplätzen und Essen und so weiter? Es ist eine heikle Sache, weil man da niemanden irgendwie beleidigen möchte. Wen lädt man jetzt ein? Und es ist auch genauso herausfordernd, dann wieder Rückmeldungen zu kriegen. Wer kommt denn jetzt, den man eingeladen hat? Weil man da manchmal merkt, okay, die Schulfreunde von damals, denen scheint das jetzt doch nicht so wichtig zu sein. Da ist es dann so, oh, nur für den Gottesdienst, eine Stunde Auto fahren und danach eine Stunde wieder zurück, das ist mir zu weit. Trifft dann schon teilweise. Oder ja, dann andere, die sagen, nee, da habe ich jetzt meinen Urlaub reingelegt, so wie wir es gerade eben im Anspiel auch hatten. Oder ja, da feiern andere Freunde von mir und da merkt man, okay, diese Freunde, die sind ihnen anscheinend wichtiger. Dieses ganze Thema einladen, wer ist eingeladen, ist schon eine heikle Sache. Und das betrifft sich ja jetzt nicht nur auf Hochzeiten, sondern auch auf Geburtstagsfeiern oder auch sonst überhaupt. Wie oft wird man eingeladen? Wen lädt man ein? Wer geht da drauf ein? Und ich bin sicher, wir sind hier komplett unterschiedliche Leute im Raum. Und wir haben unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Einigen geht es vielleicht so, dass sie zu Feiern eingeladen haben und dort kommen viel weniger Leute als erwartet. Oder sie denken sich, ich wäre selbst gern mal wieder wohin eingeladen. Wann war ich das letzte Mal bei jemand anderem zu Hause zu Besuch? Wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen? Hat die Person die Einladung angenommen? Ist sie dann gekommen? Oder war es halt so ein, ja, wir können uns dann mal irgendwann mal treffen? Und dann kommt es doch nicht dazu. Und natürlich ist es auch schwierig, eine Einladung auszuschlagen. Also einige kennen es vielleicht auch, dass sie überall hin eingeladen werden und merken, so viel Zeit in meinem Kalender habe ich auch überhaupt gar nicht. Aber es ist schon ein heikles Thema, weil sich da auch zeigt, welche Verbindung besteht eigentlich gerade eben. Wie wichtig ist einem diese Verbindung? Das ist ein Thema, was heute Leute beschäftigt, wie zum Beispiel die eine Hochzeit feiern, aber es hat auch schon damals Leute beschäftigt und Jesus hat da auch drüber geredet und wir wollen uns da heute was dazu anschauen. Das Setting von dem Ganzen, also wo das Ganze passiert, ist erstmal so eine Sabbat-Abendfeier, könnte man sagen. Es ist so ein regelmäßiges Fest am Sabbat, was gefeiert wurde und manchmal hat man das ein bisschen größer gemacht und das war von einem Oberen der Pharisäer, ein besonders angesehener im Volk. Man könnte vielleicht sagen, das ist vielleicht so eine größere Feier von einem erfolgreichen Businessman heutzutage. Zu denen schaut man ja in unserer Gesellschaft eher so ein bisschen auf. Also so eine Feier von einem erfolgreichen Businessman, Oberer der Pharisäer. Jesus ist eingeladen und dort stellt er die Frage, wen sollte man zu so Festen eigentlich einladen? Wo setzt man sich hin und so weiter? Und er gibt da eine konkrete Anweisung, die wir uns anschauen wollen und er erzählt eine Geschichte. Und die Geschichte hat einen Aufhänger. Nämlich sagt einer der Gäste, glückselig ist, hier, so kann ein Hochzeitssaal aussehen natürlich. Glückselig ist, wer im Reich Gottes an diesem Fest, an diesem Mahl teilnehmen darf. Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Das bezieht sich auf eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, aus Jesaja 25. Dort wird prophezeit, der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher, wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten. Er wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gut gelagerte alte Weine. Dann vernichtet Gott auf dem Zion den Trauerschleier, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er entfernt das Tuch, das sie alle bedeckt. Und Gott, der Herr, wird den Tod für immer vernichten und die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Er nimmt seinem Volk die Schmach, unter der es auf der ganzen Erde gelitten hat. Ja, das hat der Herr gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns geholfen. So ist der Herr, auf den wir gehofft haben. Lasst uns fröhlich sein und über seine Hilfe jubeln. Prophezeiung vom Propheten Jesaja über ein großes Festmahl, das Gott feiern wird. Und er benutzt hier Worte mit dem besten Wein. Da können wir uns heute jetzt, ja, ich weiß nicht, wer von euch alles Wein trinkt. Für viele Leute geht das ja so ein bisschen zurück, dieses Weintrinken, und das wird ist nicht mehr ganz so wichtig, aber er benutzt so die besten Worte, die man damals nutzen kann, um zu beschreiben, das wird so ein riesiges, großes, gewaltiges Fest. Und also was es da für Speisen gibt, was es da für Getränke gibt. Und heutzutage wissen wir es auch, also keine Ahnung, jemand wie ich, der jetzt ein Fest feiert, wird ein anderes Fest feiern als, keine Ahnung, ein indischer Prinz oder sowas. Je wichtiger jemand ist, je einflussreicher jemand ist, je reicher jemand ist, desto krasser das Essen, dann gibt's dann halt Lachs zum Beispiel oder irgendwie ganz viel Kaviar für alle statt nur Putenbrust oder so. Da gibt's noch besseren Wein, den man nicht im Lidl findet. Das ist ein größeres Fest, wenn's jemand ist, der einflussreicher ist. Was wird das für ein Fest, wenn Gott dieses Fest feiert? Wenn einer guten Wein besorgen kann, dann er, der hat Connections. Oder er schnipst mit dem Finger oder er spricht und dann wird Wasser zu Wein. Gott kann das größte Fest von allen feiern, das Beste überhaupt, weil er ja einflussreicher ist als jeder andere. Und man hat sich damals zu dieser Zeit gefragt, glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Wer darf denn da teilnehmen? Wer ist denn da zugelassen? Wer ist es wert, bei diesem großen letzten Fest Gottes dabei zu sein? Und wer ist disqualifiziert? Wer gehört da nicht hin? Und da hat man damals viel drüber nachgedacht, gerade diese Qumran-Sekte, dieser Mönchswüstenorden, wie auch immer, aber auch pharisäische Ausleger, das wissen wir aus so Zeiten, haben da drüber nachgedacht und kamen so zum Schluss, ja, dort kann wahrscheinlich der teilnehmen, der halt besonders rein und der besonders heilig ist. Weil im Alten Testament die Priester, die in Gottes Gegenwart treten können, und wenn jemand bei Gottes Feier da ist, dann Gott, die Priester, die müssen ja rein sein. Kultisch rein, geheiligt, sich von bestimmten Speisen ferngehalten haben und gewaschen und so weiter. Und deswegen müssen wir jetzt auch rein und kultisch sein, damit wir zu diesem Fest zugelassen sind. Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage an Jesus. Wer ist denn da dabei? Großer Rabbi Jesus, was sagst du dazu? Und Jesus erzählt eine Geschichte. Jesus antwortete, ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und er lud viele Gäste dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit, jetzt ist schon alles fertig. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft, ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Jesus erzählt diese Geschichte und man könnte unendlich viel darüber erzählen. Ich möchte auf 3 Punkte raus, die, glaube ich, Jesus damals auch wichtig waren, was er betont hat. Wer ist eingeladen zu diesem Fest Gottes? Und das erste ist, Gott lädt Fremde zu sich ein. Wer darf dabei sein? Fremde. Dabei bei dem Fest Gottes. Und dieses Fest bedeutet ja nicht nur so ein großes Riesenfest, wo keiner mit Gott was zu tun hat. Das Bild ist ja Festessen, Abendmahl, eingeladen sein, ist ja auch einfach eine Gemeinschaft, was Freundschaftliches. Wir können uns das jetzt auch mal ganz, ganz praktisch vorstellen. Wer ist eingeladen, mit Gott einen Kaffee zu trinken? Wer ist eingeladen, mit Gott ganz normal zu Hause Abend zu essen? Wer ist eingeladen, mit Gott Fußball zu schauen? Gestern Abend, VfB hat gewonnen. Oder einen Film zu schauen? Wer ist eingeladen, mit Gott in Urlaub zu gehen? Mal eine Wanderung zu machen, mal was Größeres zu erleben? Wer ist dabei, mit Gott Gemeinschaft zu haben? Bei dieser Riesenparty? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist, Gott lädt Fremde dazu ein. Wer ist qualifiziert? Nichts, was du tust, qualifiziert dich. Jeder ist dabei, der die Einladung annimmt. Das ist was ganz Wichtiges. Ich meine, die haben ja noch gar keine Beziehung zu dem Hausherrn, diese armen, blinden, verkrüppelten und so weiter, irgendwo draußen in der Stadt. Mit denen hat der Hausherr ja überhaupt gar nichts zu tun. Die haben auch noch nichts gemacht. Die sind auch aus kultischer Sicht praktischerweise ausgeschlossen. Ist spannend. Die levitischen Priester, die einen Makel an sich hatten, zum Beispiel, weil sie blind waren, irgendwie verkrüppelt waren und so weiter, die durften zwar am Opfer teilnehmen, durften auch was essen von dem und so, aber dieser Stamm Israels, solche, die verkrüppelt waren, die durften nicht in die Gegenwart Gottes treten, die durften nicht dieses Opfer selber bringen. Also die waren kultisch ein Stück weit disqualifiziert. Und gerade die Leute, die eigentlich disqualifiziert sind, in Gottes Gegenwart zu treten, sagt Jesus, die sind eingeladen. Die sind auch mit dabei. Was befähigt einen, da dabei zu sein? Einfach diese Einladung anzunehmen. Nichts, was wir irgendwie tun. Und vielleicht fühlen wir uns auch unwürdig, einige hier. Du bist auch eingeladen, selbst wenn du dich vielleicht unwürdig fühlst. Geistlich blind. Vielleicht denkst du dir, irgendwie fühle ich mich nicht würdig, weil ich erkenne Gott irgendwie in meinem Alltag fast nie. Ich verstehe ihn nicht, ich verstehe die Bibel nicht, ich kenne die Bibel viel zu schlecht, ich bin doch nicht eingeladen. Vielleicht fühlst du dich lahm. Ich weiß genau, was ich tun sollte, aber irgendwie bin ich auf meine Couch gefesselt und ich krieg's einfach nicht hin. Oder vielleicht fühlst du dich verkrüppelt und merkst, okay, ich weiß, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Da sind Dinge, die ich immer wieder tue, von denen ich weiß, dass es nicht so sein sollte. Da sind Gedanken in meinem Herzen, die immer wieder aufkommen. Ich merke, das ist nicht gut. Wo kommt das her? Was ist falsch mit mir? Du bist eingeladen. Du bist eingeladen, sagt Jesus mit dieser Geschichte, eingeladen zu Gott, eingeladen zu diesem Fest. Diese Einladung ist kein Bibelverstest, diese Einladung ist keine Durchsuchung, ob du ins Flugzeug kommst und irgendwie sauber bist, das ist einfach eine Einladung. Und das Einzige, was dich disqualifiziert, ist, dass du sagst, nee, ist mir nicht so wichtig, möchte ich nicht. Aber du bist eingeladen, egal was du getan hast oder nicht getan hast, mit Gott einen Kaffee zu trinken. Mit Gott zu Abend zu essen, mit Gott Fußball oder einen Film zu schauen, mit Gott in den Urlaub zu gehen, eine Wanderung zu machen, was zu unternehmen. Du bist eingeladen zur Riesenparty von Gott. Man hört das jetzt und denkt, ja, wer ist so blöd, diese Einladung auszuschlagen? Ich meine, das ist Gott, wenn jemand eine gute Party feiert, dann er. Also ich meine, das ist ja wirklich ein Kontakt, den man pflegen möchte. So, wenn jemand von euch einen Kontakt zu Angela Merkel oder irgendjemand anders sehr wichtigen hätte, dann wird man den wahrscheinlich pflegen. Ich meine, man fühlt sich da schon vielleicht auch ein bisschen wichtig. Vielleicht kommt auch was Gutes dabei rum, so man Kontakt zu wichtigen Leuten hat. Also wenn es einen Kontakt gibt, den es wert ist zu pflegen, dann doch der zu Gott. Wer ist denn so blöd und schlägt diese Einladung ab? Aber der zweite Punkt, den Jesus hier machen möchte, ist, dass er sagt, nee, ganz ehrlich, Leute, viele lehnen diese Einladung ab. Vielen ist anderes wichtiger. Da gibt's den, der den Acker gekauft hat, die Ochsen, das Ochsengespann, der gerade geheiratet hat. Und ich meine, das ist ja alles auch ganz wichtig, hier den Acker zu kaufen und da anzuschauen, so über sein eigenes Besitz, über sein Vermögen da ein Stück weit zu wachen und es gut zu verwalten, ist eine wichtige Sache. Ochsengespann, sich um die Arbeit zu kümmern, darum, dass man auch in Zukunft noch irgendwie wie arbeiten kann oder irgendwie wie zurechtkommt, das und gut mit Geld umzugehen, das ist ja auch wichtig. Sich um seine Frau zu kümmern, sich um seine Familie zu kümmern, das ist ja auch wichtig. Aber an der Stelle ist es den Leuten zu wichtig. Wichtiger als diese Einladung. Sie hätten das ja auch irgendwie so planen können, dass sie an diesem Fest, sie wussten ja, wann das dann ist so, oder dass das jetzt kommt, dass sie da bereit sind. Aber haben es halt anders hingelegt. Jesus hat auch eine Einladung, kommt, jetzt ist alles bereit. Jetzt ist schon alles bereit. Und das ist eine Warnung an Leute, die sagen, ja, ich komme ja dann irgendwann in den Himmel, da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß ja, ich bin eingeladen und so. Und Jesus sagt, aber jetzt ist schon die Zeit. Zu den Pharisäern sagt er, jetzt bin ich da. Kommt und folgt mir nach. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist schon alles bereit. Und es ist eine Einladung, auch Jesus wichtiger zu nehmen als alles andere. Als den eigenen Besitz, als die eigene Arbeit, als die Familie. Das ist alles wichtig. Und doch ist das alles irgendwo vergänglich. Und es ist gut, dass das wichtige Dinge sind, aber Jesus sagt, er möchte Platz 1 in unserem Leben sein. Und diese anderen Dinge dürfen Platz 2, 3 und 4 sein, aber Jesus möchte auf dem ersten Platz sein. Und wir stehen ganz stark in der Gefahr, diese wichtigen Dinge zu der wichtigsten Sache zu machen. Aber Gott möchte die wichtigste Sache in unserem Leben sein. Und ich glaube, er ist auch das Wichtigste. Und das gibt unserem Leben einen ganz anderen Sinn und eine andere Qualität. Ein ganz befreiendes Gebet, finde ich, was ich auch schon ein paar Mal gebetet habe und was einen auch so ein bisschen prüfen kann, nehme ich Dinge gerade eben zu wichtig, ist, wenn man sagt hier, Jesus, wenn du willst, dann dürftest du mir diese Sache nehmen, wenn ich nur dich habe. Das ist ein schweres Gebet, aber es ist auch ein befreiendes Gebet und das rückt das ein Stück weit in die richtige Position. Man erinnert sich selbst dran, hey, das Allerwichtigste für mich, was ich habe und was ich nicht verlieren will, ist Jesus. Jesus, wenn du willst, dann darfst du mir diese Sache nehmen, solange ich nur dich habe. Das ist auch ein ziemliches sich Gott ausliefern, aber es ist auch echt was Befreiendes. Und das ist das, was Jesus, glaube ich, auch möchte. Jesus sagt es dann auch in Lukas 14, 33, also direkt danach, nach diesem Gleichnis, erzählt er weiter, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also Jesus macht auch eine Warnung mit diesem Beispiel, mit dieser Geschichte. Möchtest du wirklich mit Gott leben? Zeigt sich das wirklich auch in deinem Leben? Jetzt ist die Zeit, jetzt ist schon alles vorbereitet. Folge mir nach, lebe jetzt schon mit mir. Wie kann das aussehen? Klar, die ganzen normalen, praktischen Dinge, die man immer wieder kennt und auch so hört, in die Kirche gehen, Teil von der Gemeinde sein, ist ein wichtiger Aspekt davon, wozu Gott uns beruft und wo wir mit Gott in Kontakt bleiben. Sich regelmäßig Zeit zum Bibellesen und Beten zu nehmen und grundsätzlich Gott gehorsam sein zu wollen, zu fragen, Gott, wie möchtest du eigentlich, dass ich mit meinem Besitz, meinem Geld, meiner Arbeit, meiner Familie umgehe? Und ich glaube, es gibt noch eine weitere Dimension, es gibt noch viele andere, aber das ist auch eben einzuladen. Es Gott nachzumachen, der einlädt. Es ist noch Platz. Lasst uns einladend leben. Das ist der dritte Punkt, den Jesus damit machen möchte. Jetzt ist die Zeit einzuladen. Wir sind die Knechte, die rausgehen, die Knechte, die Sklaven, die Diener, die Freunde, wie auch immer, und sagen, so, es ist Zeit. Das Fest ist da. Gott lädt ein. Gott lädt dich ein. Egal, was du getan hast oder nicht, wie gut dein Verhältnis zu Gott jetzt schon ist oder nicht, Gott lädt dich ein, jetzt schon mit ihm zu leben. Und Gott lädt dich ein zu diesem großen, großen Fest in Ewigkeit. Gott lädt dich ein. Und wir dürfen diese Botschaft weitertragen, diese Einladung Gottes weiterzugeben. Dazu sind wir berufen. Und das kann bedeuten, dass man auf die Straße geht und Traktate verteilt. Das kann bedeuten, dass man Leute einfach random anspricht. Es kann sein, dass es bedeutet, ich rede so oft von Jesus, wie ich es kann. Ich trage gern weiter, was mich gerade eben begeistert, was ich vielleicht heute in der Früh erst in der Bibel gelesen habe oder gestern oder vorgestern in der letzten Predigt, dass ich das einfach mal weiter erzähle, wenn sich gerade die Gelegenheit bietet. Und was beschäftigt dich gerade so? Boah, hey, ich habe heute früh drüber nachgedacht, irgendwie hat mich dieser Vers von Gott echt so angesprochen. Es kann das bedeuten, und ich glaube, es kann auch bedeuten, dass wir eben einladen zu uns. Wenn Gott Fremde zu sich einlädt, dann können wir auch Fremde zu uns einladen. Christliches Leben, wie wir leben sollen, eine ganz gute Zusammenfassung ist, Gott nachahmen. Gott in dem, was er tut, nachahmen. Und wenn Gott Fremde einlädt, dann wünscht er sich das auch von uns. Um ihnen zu zeigen, hey, Gott hat Interesse an dir. Ich habe Interesse an dir. Ich will dich kennenlernen. Mich interessiert deine Geschichte und wie es dir gerade eben geht. Und es hilft den Menschen auch, das zu glauben, dass es da einen Gott gibt, der wirklich Interesse an ihnen hat und der wirklich mit ihnen leben möchte. Wir dürfen da Gottes Liebe widerspiegeln und nachahmen. Und so eine Einladung, die kann einen echt berühren, die kann einen echt bewegen. Ich habe in Heidelberg angefangen, Pastor zu sein. Wir hatten so ein Pastorentreffen von verschiedenen Pastoren in Heidelberg. Und der eine, der Johannes Lanz, der hat mich nach dem ersten Meeting angesprochen, hat gesagt, hey Pete, ich hätte richtig Lust, mal mit dir einen Kaffee zu trinken. Lass uns mal hinsetzen und zusammen einen Kaffee trinken. Wir haben uns noch nicht hingesetzt und diesen Kaffee getrunken, weil ich da nicht hinterher war. Aber allein, dass er mir in die Augen geschaut hat und gesagt hat, Pete, lass uns einen Kaffee trinken, ich will dich kennenlernen. Das hat mir ganz klar gezeigt, er hat wirklich Interesse an mir. Ich bin ihm wichtig und ich begegne ihm dadurch anders. Vielleicht sollte ich mir auch mal die Zeit nehmen, ihn wirklich kennenzulernen. Aber überhaupt diese Einladung hat echt schon was in meinem Herzen gemacht. Und ich meine, er hat Interesse an mir. Lasst uns Menschen einladen und nicht nur einladen, um ihnen dann irgendwie eine Bibel schnell in die Hand zu drücken und zu sagen, ach gut, Job erledigt. Hab meinen Auftrag erfüllt von Gott. Sondern weil wir wirklich Interesse an den Menschen haben. Gastfreundschaft ist Philoxenia im Griechischen übersetzt, wortwörtlich Liebe zu Fremden. Es geht darum, dass das eine Herzenseinstellung ist, dass wir eine Freundschaft, eine Liebe zu fremden Menschen aufbringen und sagen, ich möchte echtes Interesse an dir haben. Ich möchte dich wirklich kennenlernen. Ich möchte, dass du dich gut fühlst bei mir. Und Jesus hat auch noch eine ganz konkrete Anweisung zugegeben, kleine Geschichte erzählt. Wen lädst du ein? Direkt davor, Lukas 14. Jesus sagte zum Gastgeber, wenn du ein Mittag- oder Abendessen gibst, dann lade keine Leute ein, die wiederum dich einladen. Deine Freunde, deine Brüder, deine Verwandten oder reichen Nachbarn. Er meint damit übrigens nicht, dass wir die wirklich gar nicht einladen dürfen. Also die Kommentare sind sich da recht einig. Er meint damit ein, hört auf, nur die und die und die einzuladen, sondern ladet auch ein oder vielmehr seid da hinterher die Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden. Übrigens dieselben vier Leute, die später in dem Gleichnis wieder auftauchen. Die Armen, Gelähmten, Verkrüppelten und Blinden ein. Glückselig wirst du sein, denn sie können dir nichts zurückgeben. Du wirst aber deinen Lohn bekommen, wenn Gott die Gerechten vom Tod auferweckt. Jesus gibt hier eine konkrete Anweisung, wen wir einladen sollen. Die Außenseiter, die Einsamen, die sonst nicht eingeladen werden. Wen gibt es da in deinem Umfeld? Klar, wir denken jetzt erstmal an die Obdachlosen auf der Straße oder so, die man in Heidelberg oder vielleicht auch in Wiesloch mal sieht, aber welche Leute in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeit, jemand, der vielleicht früher zur Gemeinde gekommen ist und jetzt nicht mehr oder wo man sich vielleicht ein bisschen verkracht hat, wem würde es gut tun, von dir eingeladen zu werden? Wer wünscht sich Freundschaft? Wer ist vielleicht einsam? Das können alte und junge Menschen sein. Einsamkeit ist so ein Riesenproblem in Deutschland. Weil gute Beziehungen rar werden, wo wir uns die ganze Zeit ins Internet flüchten. Gastfreundschaft ist ein so wichtiges Thema heutzutage und es ist auch ein wichtiges Thema in der Bibel. Wir haben das spannenderweise für die Anweisungen für einen Bischof in Titus 1,8 und 1. Timotheus 3,2, dass ein Bischof gastfreundlich sein soll, also ein Oberster von einer Gemeinde, von so einer Region. Hebräer 13,2, bleibt an der Gastfreundschaft dran. 1. Petrus 4,9, seid gastfreundlich und das gerne, nicht widerwillig. Und in Matthäus 25 gibt Jesus dieses Beispiel von den Schafen und den Böcken und die einen, die in den Himmel kommen und die anderen, die nicht in den Himmel kommen, und wo er zu den einen sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in Gemeinschaft geführt, kann man auch übersetzen. Wo wir einsamen Menschen mit Barmherzigkeit begegnen und sie in Gemeinschaft reinnehmen, ihnen Freundschaft schenken, so wie Gott uns Freundschaft schenkt, da erfüllen wir genau diesen Befehl von Jesus. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Und das ist mir in Römer 12 aufgefallen, das ist so richtig genial. Ihr kennt alle dieses, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, dankbar in aller, hier in der Bedrängnis, dieses dranbleiben auch am Gebet, in allem. In Bedrängnis, in Schwierigkeiten, bleib dran am Gebet. Und das hören wir so häufig, bleib dran am Gebet. Aber dieser direkt danach sagt Paulus, verfolgt Gastfreundschaft. Nicht übt Gastfreundschaft, wie es Luther übersetzt, sondern eigentlich steht da, verfolgt Gastfreundschaft. Das ist dasselbe Verfolgen, was er im Satz danach sagt, ja, und die, die euch verfolgen, betet für sie. Und hier sagt er, verfolgt Gastfreundschaft. Also das bringt es immer so auf den Punkt, wie hinterher wir sein sollen. Leute zu uns einzuladen, gastfreundlich zu sein, Fremden unsere Liebe zu schenken. Seid da hinterher. Die NGÜ übersetzt es, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Wie kann das konkret aussehen, gastfreundlich zu sein? Ich habe da mal ein paar Anstöße, bestimmt nicht fertig und ich bin da auch kein Professor, was Gastfreundschaft angeht. Wie kann Gastfreundschaft missionarisch sein? Oder welche Rolle spielt das auch im Missionarischen? Ich habe mich im letzten Jahr manchmal mit dem Zellgruppenprinzip auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob einige von euch das schon mal gehört haben. Der Grundgedanke ist, dass man eine offene Hauskreisstruktur hat, so wie ich das auch in Heidelberg gerade ein bisschen probiere. Und dass man Freundschaft zu fremden Menschen auch pflegt. Der Gedanke ist, es sind quasi vier Steps, dass man Leute erstmal kennenlernt, zum Beispiel durch solche Smalltalks auf der Straße, etc. hier, wie lange wohnst du schon hier, was arbeitest du eigentlich, was machst du heute Abend, whatever. Und da hilft natürlich auch eine besondere Freundlichkeit, aber dass man sie kennenlernt und dann nicht nur den Namen kennenlernt, sondern sie auch ins Herz aufnimmt. Dass man immer wieder nachfragt, wie geht's dir eigentlich gerade eben wirklich, und dass man regelmäßig für diese Leute betet. Und die Hoffnung ist, dass wo man immer wieder solche Smalltalk-Gespräche führt und einfach nicht wegschaut, sondern den Kontakt sucht, man irgendwann diese Leute auch einladen kann, nicht nur ins eigene Herz, sondern einladen ins eigene Haus. Und dann irgendwann einladen in den eigenen Hauskreis, die eigene Zellgruppe, wie es dort in diesem Prinzip dort heißt, aber in so einer Art offenen Hauskreis, um sie dann irgendwann in die Gemeinde einzuladen. Und ich glaube, dass es ganz hilfreich ist, sich das mal so vor Augen zu führen, weil was wir immer denken ist, ja, wir müssen einfach Leute immer zuerst zu uns in die Gemeinde einladen. Und ich glaube, das ist auch gut und das ist auch wichtig. Und es gibt Leute, für die ist das total cool. Und es gibt Leute, für die ist das total fremd und irgendwie zu verrückt. Aber zu dir nach Hause würden sie sich vielleicht einladen lassen. Oder mit dir mal zusammen in die Bibel reinzuschauen, ganz entspannt. Und darüber ins Gespräch zu kommen. Nicht mit einem, ich erkläre dir jetzt mal alles, weil du verstehst ja nichts und ich habe die Bibel schon dreimal durchgelesen oder so. Sondern mit einem, lass uns zusammen in den Text schauen und vielleicht sehe ich ihn auch durch deine Augen nochmal ganz anders. Lass uns zusammen dort von diesem Text lernen. Ich glaube, dass für uns beide was drin ist. Wahnsinnig coole Sache. Das Zweite, was ganz konkret sein kann, ist, dass man eher offenere Hauskreise hat. So oft drehen sich Hauskreise um ein, ja, und ihr wisst, ich habe immer noch das und das Problem, stimmt, und bei mir ist immer noch das und das Problem, und wir drehen uns die ganze Zeit um uns und unsere eigenen Probleme, und es ist auch gut, dass wir aneinander Anteil haben und füreinander beten. Aber oft dreht sich die ganze Zeit darum, dann wird zum Schluss noch ein bisschen gebetet, vielleicht hat man noch mal ganz kurz Bibel gelesen, aber das ist keine Struktur, wo man gut von außen andocken kann. Wenn du in eine Gruppe reinkommst und alle wissen schon von ihren Problemen und ja, und letzte Woche und die Woche davor und so, und dann ist es ein bisschen so eine christliche Selbsthilfegruppe und du stößt da von außen dazu, das ist schwierig da anzudocken, weil die schon so eine feste Gruppe sind. Und ich glaube, wenn man da sagt, okay, wir drehen uns im Hauskreis weniger um uns und unsere Probleme, sondern mehr einfach darum, dass wir am Anfang eine schöne Gemeinschaft zusammen haben, zusammen Abendessen, über ein paar Fragen ins Gespräch kommen und dann einfach nur einen Text zusammenlesen, eine Jesusgeschichte und bei dem Text bleiben und nicht dann plötzlich mit Prädestination und was weiß ich was anfangen, die ganzen großen Fässer, wo jemand, der neu dabei ist, überhaupt keine Ahnung hat. Und wir bleiben erstmal mit dieser Geschichte, ist es was total Einladendes und kann helfen, dass das Ganze offener ist. Ich habe das Ganze auch schon erlebt, dass das total schön ist. Zum Beispiel mit diesen Nachbarn, von denen ich da vorhin erzählt habe. Ich habe da eine Nachbarin nebenan oder Ärzte dort gegenüber, die jetzt immer wieder bei dem offenen Hauskreis dabei sind und wo es danach zu richtig guten Gesprächen kommt. Die teilweise jetzt anfangen, erste Schritte im Glauben zu gehen. Die war schon ein paar Mal bei dem offenen Hauskreis dabei und haben so ein paar Sachen gesagt und hat gemerkt, irgendwie sind die nicht so ganz an Gott dran, aber das ist okay, dass man da so Meinungen mal stehen lässt, aber sie machen jetzt ihre ersten Schritte und ich feiere das richtig, das ist so genial. Man kann natürlich aber auch sich fragen, wie kann man jetzt die bestehenden Hauskreise, ich weiß nicht, ob ihr sowas in der Gemeinde schon habt, so Gruppen an Christen, die sich regelmäßig mal treffen, zusammen Bibel lesen, wie kann man das so gestalten, dass neue Leute gut andocken können? Wollt ihr vielleicht, ich glaube, dass das eine Chance in diesen kleinen Gruppen liegt, dass man da regelmäßig drüber redet, an welchen Leuten bin ich gerade dran? Welche Leute habe ich kennengelernt? Welche Leute in meinem Umfeld möchte ich mal wieder zu mir nach Hause einladen? Magst du vielleicht dann mit dabei sein aus dem Hauskreis? Dann bin es nicht nur ich und die andere Person. Da kann man Leute ganz, ja, wie sagt man das, ganz einfach in Gemeinschaft integrieren. Bei einem normalen Abendessen zusammen und dann irgendwann auch zu einem gemeinsamen Bibellesen. Wie wäre es, wenn Hauskreise Gruppen sind, wo man darüber im Gespräch ist? Wo bin ich gerade eben missionarisch? Für wen wollen wir gemeinsam beten in meinem Umfeld? Einsame, Nachbarn und so weiter. Und vielleicht kann man dann auch mal den Hauskreis ausfallen lassen und sagt, okay, wir machen jetzt nicht den einen Hauskreis zusammen, sondern machen zwei Hauskreise und laden jeweils noch unsere Freunde dazu ein. Und dann sind wir 50-50, Christen und Nicht-Christen. Und lesen dann einfach ganz entspannt in der Bibel. Das würde ich euch echt ans Herz legen, da als Hauskreise da nochmal drüber ins Nachdenken zu kommen. Und nochmal ganz konkrete Tipps. Sei vorbereitet, um spontan zu sein. Es ist hilfreich, wenn man einfach ein sauberes oder halbwegs sauberes Zimmer hat, wo man nicht noch super viel aufräumen muss, damit man irgendwen einladen kann. Wenn man vielleicht ein paar Getränke im Keller einfach schon mal kaltgestellt hat, wo man weiß, okay, die trinke ich jetzt nicht jeden Abend selber, sondern ich habe sie da, wenn jemand da ist, dann kann ich dem was geben. Ich habe ein paar Snacks auf Lager. Ich persönlich habe immer Eis da, weil ich mag Eis. Und dann kann ich Leute dazu ganz gut einladen. Und so eine offene Tür zu haben, spontan dafür zu sein, weil man vorbereitet ist, ist voll das Geschenk. Ich habe erst letzten Dienstag auf der Straße plötzlich einen wieder getroffen, der häufiger auch mal bei uns im Hauskreis ist, kam kurz ins Gespräch, er hatte einen Kumpel gerade eben da und ich habe ihn gefragt, hey, was macht ihr jetzt gerade eben? Habt ihr jetzt am Nachmittag Zeit? Wolltet ihr jetzt ins Café gehen? Könnt einen Kaffee bei mir im Garten trinken? Wäre eine ganz coole Sache, ich habe gerade eben zufällig auch Zeit. Und dann saßen die bei mir im Garten und wir haben 2-3 Stunden da miteinander geredet, Kaffee getrunken, ich habe ihnen was von meinem Eis gebracht, konnte da ein bisschen gastfreundlich sein und da kamen so geniale missionarische Gespräche da zustande, diese 2-3 Stunden. Einfach durch diese Möglichkeit, dass ich da spontan glücklicherweise Zeit hatte und da spontan glücklicherweise einen Garten habe und Eis halt da hatte, um das ihnen anbieten zu können. Aber um solche Momente nutzen zu können, ist es hilfreich, dann ein bisschen vorbereitet zu sein. Und das Letzte, plane Gastfreundschaft ein. Wenn wir Gastfreundschaft verfolgen wollen, dranbleiben wollen, dann müssen wir uns das auch einplanen. Überleg dir vielleicht mal einen Tag im Monat, wo du regelmäßig Leute einladen möchtest. Aus der Gemeinde oder Freunde, aber gezielt auch die Leute in deinem Umfeld, die sonst vielleicht von niemandem eingeladen werden. Und dann lad sie schon mal früher ein, weil nicht alle können spontan. Vielleicht hast du dann bald in einem halben Jahr oder sowas eine Liste von 3, 4, 5 Leuten, wo du weißt, okay, die kann ich dann immer anfragen und von denen kann vielleicht immer nur 1, 2 Leute, aber die fühlen sich dann wertgeschätzt und die anderen fühlen sich auch wertgeschätzt, selbst wenn sie nicht können, weil sie eingeladen wurden. Also plant das ein und ladet regelmäßig ein, das ist so eine missionarische Chance. Ich fasse nochmal zusammen. Gott feiert eine Riesenparty, das wissen wir aus Jesaja 25. Er will Gemeinschaft mit Menschen haben. Und Jesus erzählt dazu eine Geschichte, woraus kommt, du bist eingeladen. Jeder, der die Einladung annimmt, der kann auch kommen, der ist eingeladen. Man ist nicht disqualifiziert durch irgendwas, man muss keine Leistung bringen. Gleichzeitig hinterfragt er uns aber, willst du die Einladung jetzt annehmen? Willst du jetzt wirklich schon mit Jesus leben? Möchtest du, dass Gott dir wichtiger ist als andere Dinge wie Geld, Arbeit oder Familie? Das Dritte ist, es ist noch Platz. Jetzt ist die Situation, Leute einzuladen. Lasst uns einladend leben. Und einladend leben bedeutet, gastfreundlich zu sein, Gastfreundschaft zu pflegen. Und Gastfreundschaft bedeutet, Fremde einzuladen, Fremde zu lieben, ihnen Freundschaft zu schenken. Und man kann nicht jedem Freundschaft schenken. Das muss man auch sagen. Ich meine, man hat auch Freundschaften, die man pflegen möchte. Aber wir haben ja so dieses Prinzip als Christen, dass wir so den Zehnten von unserem Einkommen spenden. Wie wär's, wenn du den Zehnten deiner Zeit, deiner Ressourcen verschenkst, opferst an Menschen, mit denen du sonst vielleicht keine Freundschaft pflegen würdest? Wie wär's, wenn du statt dem Zehnten Freund, der sowieso schon viele Freunde hat, dir als Zehnten Freund jemand aus, der noch keine Freunde hat und der die Freundschaft braucht? Ich bete zum Abschluss. Dreieiner Gott, wir loben und preisen dich, dass du uns liebst, dass du uns magst, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest und dass du uns einlädst zu diesem Fest. Ich bitte dich, dass du den Finger in die Wunde legst und uns auch zeigst, wo andere Dinge uns zu wichtig sind und wo du den ersten Platz in unserem Leben haben möchtest. Danke, dass du es liebst, jetzt schon Gemeinschaft mit uns zu haben und dass du uns immer wieder so nahe kommst. Und Herr, ich bitte dich, dass du unser Herz brichst für einsame Menschen in unserem Umfeld, für Fremde, für solche, die sonst niemanden haben, die vielleicht frisch hergezogen sind. Ich bitte dich, dass du unser Herz brichst und dass du uns eine Liebe ins Herz für diese Fremden schenkst, so wie du eine Liebe für sie hast. Mach unsere Herzenstüren weit und hilf uns, dass wir auch unsere Haustüren öffnen. Schenk uns in den nächsten Tagen und Wochen Gelegenheiten, wo wir so Leute kennenlernen können. Gelegenheiten, wo wir so Leute einladen können. Zu uns nach Hause und dann auch in die Gemeinde. Danke, dass du diesen Schritt begleitest, dass du uns auf allen Schritten begleitest, durch deinen Heiligen Geist und dass du so Situationen schenken wirst. Bitte schenk uns offene Augen dafür. Schick du uns Leute, die wir zu dir führen dürfen. Darum bitte ich dich. Amen.